Ich habe einen Text gewählt aus Matthäus 28, 20, den ihr kennt, den wir wahrscheinlich schon von der Kinderschule her kennen. Da geht der Missionsbefehl an die Jünger und dann steht zum Schluss: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieser Weltzeit oder bis zum Ende. In manchen Übersetzungen heißt es einfach bis zum Ende. Dann habe ich mir so, was heißt das für euch, für uns? Ich bin bei euch alle Tage. Das Wort kennen wir alle. Was bedeutet das für mich im praktischen Leben so? Mit anderen Worten, dieser gute Hirte ist immer bei mir. Was drücken diese Worte eigentlich aus für dich, für mich im alltäglichen Leben? Er ist bei mir alle Tage. Wir leben ja hier in einer schönen Welt, sage ich mal noch, auch wenn wir Sorgen und Probleme noch haben, gegenüber anderen Ländern, wo es wirklich schlimm aussieht. Ist Gott dort nicht? Ist er nur bei uns hier? Zu wem sagt er das? Ich bin bei euch alle Tage. Was ist das eigentlich? Als ich nach Berlin wieder fuhr, ist immer eine Reise, die mit viel Spannung vorher ist. Wird das gut gehen? Weil man versteht sich ja nicht immer so. Ich wollte meine Enkelin besuchen. Klappt das auch mit der Schwiegertochter? Ist da zu viel Spannung in der Beziehung? Und ich bete immer vorher viele Tage. Das heißt eigentlich immer, aber dann nochmal besonders. Und diesmal hatte ich nochmal so ein besonders komisches Gefühl. Ich sah immer, das ist ja ein größeres Anwesen, ist ein großes Hoftor mit einem großen Tor. Und ich sah immer dieses Tor vor mir und ich dachte, wie werde ich wohl empfangen werden? Mit Freude oder nicht? Oder mit ein bisschen Verhaltenem? Ne? Und ich hatte ein ungutes Gefühl. Und da auf einmal kriegte ich so ein Bild vor mir, dass Jesus sagt, was ist denn los? Ich stehe an dem Tor und ich empfange dich. Ich stehe schon da und dann wird alles okay sein. Und seitdem ging es mir gut. War so eine Woche vorher oder wann. Hatte ich keine Probleme mehr. Ich sage immer dieses Bild, Jesus steht am Tor und nichts passiert. Gut. Nach 3 Tagen lag ich auf dem Acker mit gebrochenem Bein. Da kann ja zuerst die Frage kommen, und Jesus, wo bist du jetzt? Ist das deine Begleitung? Was ist jetzt passiert? Im ersten Moment dachte ich nur, als ich da saß, ich merkte ja, es ging nichts mehr. Ja, das gehört wohl zu einem großen Plan, den ich nicht kenne. Es kam mir nicht in den Sinn zu sagen, Jesus, was hast du da für einen Quatsch gemacht, ne? Wo warst du denn jetzt? Sondern ich konnte zwar nicht begreifen, wie das zusammengehört, aber irgendwie war für mich, das ist ein großer Plan, den ich nicht kapiere bis jetzt, was immer auch daraus entsteht. Und dann merkte ich, wenn ich so im Krankenhaus war und die Leute anriefen, ach du Arme, und wie geht's dir, und furchtbar und schlimm. Und, dann, wenn ich mit ihnen redete, ja, du bist ja gar nicht deprimiert. Ja, du bist ja gar nicht traurig. Aber was ist denn mit dir los? Und nach dem dritten Gespräch dachte ich, ja, was ist denn eigentlich mit mir los? Will ich das gar nicht sehen, was passiert ist? Und dann merkte ich so, dass irgendwo habe ich dann überlegt, ich sage, weißt du, bei dem nächsten habe ich dann gesagt, in mir ist im Moment gar keine Leitung für Ärger, Trauer und Depression. Die gibt es im Moment gar nicht um mich herum. Ich bin nur hier, ich sitze im Krankenhaus, es läuft, wie es läuft. So, da dachte ich, danke Gott, dass du mir diese Leitung genommen hast oder diese Sperre, dass ich das gar nicht sehe, was da jetzt Schlimmes alles draus ist. Es ist einfach so, wie es ist. Und ich konnte im Krankenzimmer singen und ich konnte mit den Leuten reden. Da habe ich einfach nur gedacht, danke Gott, dass du da bist. Was draus wird, weiß ich nicht. Wenn wir so uns an Jesus ist immer bei uns dran denken, wenn so ein Kind sagt, meine Eltern sind immer bei mir, dann heißt das ja, die schützen mich immer. Da passiert mir nichts. Es gibt auch ja in anderen Bereichen, wenn wir Fachleute neben uns haben, denken wir auch, das kann gar nicht schief gehen jetzt, weil der weiß ja, wie es geht. Oder wenn ich mit jemandem zum Ausländeramt gehe, sind die froh, dass ich Deutsch spreche oder gut, dass ich alles verstehe. Wir erwarten uns immer etwas Bestimmtes. Was erwartet ihr euch von dieser Aussage, wenn Jesus sagt, ich bin immer bei euch? Habt ihr da auch eine bestimmte Erwartung? Werde ich nie krank? Geht es mir immer gut? Habe ich immer genug zu essen, keine Probleme? Was erwartet ihr von dieser Aussage, wenn Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Ich will jetzt nicht so dagegen reden, dass Wunder geschehen und Gott uns hilft aus mancher Misere raus, aber wir erleben einfach im praktischen Leben auch, wir kommen nicht um alles drumherum. Und mancher fragt sich, so meine Schwester, die sagte vor einer Zeit, ja, wenn ich dann so erlebe, dass die Leute nach vorne gehen und der eine sagt, danke, dass ich das, was ich verloren habe, wiedergefunden habe und daneben sitzt einer, der ist krebskrank und der ist nicht geheilt. Was ist passiert denn da eigentlich? Kann ich mich da überhaupt noch freuen? Ist Jesus mit dem Kranken nicht? Ist Jesus nur mit denen, denen es gut geht? Ist er nur dann mit uns, wenn es uns gut geht? Wenn wir keine finanziellen Probleme haben, wenn wir keine mitmenschlichen Probleme haben, keine körperlichen, ist er nur dann da oder könnt ihr sagen, nein, der ist immer da? Erlebt ihr ihn immer oder nur in guten Situationen? Wenn Jesus mit uns ist, Jesus ist, ich habe eben gesagt, es gibt Fachleute dafür und dafür und es gibt Eltern, Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin der Weg, ich bin der gute Hirte, ich bin das A und O. Ist das, was uns so sagt, man, ja, ich habe immer einen guten Hirten neben mir, egal was passiert. Kommt auch mal eine Finsternis, führt er mich durch. Oder habe ich so im Kopf, der ist das Anfang, das Ende, der weiß genau, wo es hingeht, wenn ich es jetzt auch nicht weiß. Aber er hat uns geschaffen, das war der Anfang, er weiß auch das Ende. Tröstet mich das? Was tröstet euch in dem Wort, er ist bei uns alle Tage? Ich habe immer jetzt, während ich da das Bein hatte, an die Leute gedacht, die da, ja, so verfolgte Christen, an diese Frau, die da, weil sie Moslem war und Christ werden wollte, da eingesperrt wurde, schwanger, ihr Kind im Gefängnis gekriegt hat, ihr dreijähriges Kind war daneben. Dachte ich, wie hat die Frau das ausgehalten? Wie kann man sowas aushalten? Und ihr Mann wusste genau, die wird nie Jesus abschwören. Wird sie nicht machen. Wie kann man sowas aushalten? Was ist da, wo ist da Jesus bei ihr? Überhaupt bei diesen ganzen Menschen, die sowas erleiden. Wie erleben sie das? Warum geben die nicht auf? Gibt's da noch mehr? Ich bin für jede Heilung dankbar, für alles, was Gott mir gibt. Und wenn ich meine verlorene Brille wieder finde, danke ich Gott. Und wenn ich jemand bei mir klingelt und sagt, kann ich dir da und da helfen, danke ich Gott für vieles. Es gibt so viele Dinge, die er mir tut. Aber ist es das alles, sage ich mal? Kann ich mich nur daran klammern und wenn es mir mal schlecht geht, sagen, ja, und wo ist er jetzt? Sofort sagen, jetzt ist er nicht mehr da? Oder ist er trotzdem noch da? Und wie zeigt er sich dann in mir? Zeigt er, dass es mir dann einfach ich Ruhe habe? Als ich meiner Schwiegertochter sagte, ich sage, ich weiß gar nicht, ich habe im Moment keine Antenne für was Negatives denken. Er sagt, so bist du eben so veranlagt. Weiß ich nicht. Wenn ich mir immer ausmale, ich müsste da, weiß ich was, durchleiden, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich veranlagt bin. Was erwarten wir von Jesu Gegenwart? Es gibt ja dieses schöne Gedicht Spuren im Sand. Kennen wir wahrscheinlich schon viele von uns, wo einer eben sieht, dass immer neben seinen Spuren im Sand, wenn man am Strand geht, gibt es ja so Spuren, immer noch eine Spur mitgeht. Und auf einmal sagt er, da ging es mir schlecht und da war nur noch eine Spur. Jesus, wo warst du denn da? Gerade dann brauchte ich dich. Und da war nur noch eine Spur zu sehen. Und was sagt Jesus da in dem Gedicht? Da habe ich dich getragen. In dem menschlichen Denken dieses Mannes oder Frau, wer immer da auch am Strand lang ging, war, da müssen zwei Spuren sein, sonst ist er nicht da. Also wir haben so bestimmte Vorstellungen, wenn das und das nicht passiert, ist Jesus nicht da. Aber der hat andere Wege und andere Gedanken. Der sagt, da habe ich dich getragen. Du siehst nur die eine Spur. Wir sehen eben vieles gar nicht. Wir müssen manches, wie Christiane eben auch schon sagt, mit ganz anderen Augen betrachten. Ich hatte ein langes Telefongespräch gestern, glaube ich, mit jemandem, der sagt, ja, ich habe immer gebetet, ich habe immer gelernt in der Kindersabbatschule, wenn ihr an Gott glaubt und betet, geht's euch gut, kann euch nichts passieren und mein ganzes Leben ist zusammengebrochen und jetzt habe ich nichts mehr. Was ist da passiert? Ich verstehe diesen Gott nicht mehr. Hat mein Beten nichts geholfen? hat mein Lesen der Bibel nichts geholfen, mein Glaube nicht. Was ist denn jetzt passiert? Ich verstehe den nicht mehr. Er sagt nicht, der ist nicht mehr da, nur sagt er, der kümmert sich nicht mehr um mich. Ordnen wir Gottes Gegenwart und Hilfe immer ein, wie unsere Vorstellungen sind? Das müsste so laufen und dann ist er da. Wenn es nicht so läuft, ist er nicht da. Versuchen wir mit unseren Gedanken, den quasi zu kontrollieren, zu dirigieren? Oder wie wir eben gesungen haben, Gott ist eigentlich viel größer, höher. Können wir ihn überhaupt mit unserem menschlichen Auge erfassen? Was brauchen wir noch, damit wir da mehr reingucken können oder mehr kapieren? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Dass wir ihn nicht nur erleben, wenn es in unsere Vorstellungen passt. Seine Verheißung lautet, ich bin bei euch alle Tage, nicht nur in bestimmten Situationen. Ich weiß nicht, ob es richtig war, aber ich habe manchmal Leuten im Knast gesagt, wenn sie sagten, ja, ich kann aber nicht das und dann gehe ich doch wieder verkehrten Weg. Dann habe ich gesagt, egal, nimm Jesus mit und wenn du wieder einbrechen gehst, dann nimm ihn mit und dann kannst du sehen, ob du weiter einbrechen kannst oder nicht. Geht das? Ich weiß, als Jugendlicher wurde immer gesagt, früher, ne, heute ist das ja kein Thema mehr, ob man ins Kino geht oder tanzen oder weiß ich was macht, da hieß immer, überleg dir, ob Jesus mitgehen kann. Ich kann mir heute fast gar keine Situation mehr vorstellen, wo er nicht mitgehen kann. Es sei denn, ich will es nicht. Er kann in die schlimmsten Situationen mit mir gehen, aber erlebe ich das? Merke ich das? Kriege ich das mit? Ich glaube, unser menschliches Auge reicht oft nicht oder unsere Empfindungen, das wirklich zu erfassen. Wir hatten ja neulich schon mal drüber gesprochen, wir haben Körperempfindungen, wir haben seelische Empfindungen und dann gibt es noch diese geistlichen Bereich. Es gibt einen Physiker oder vielleicht auch schon mehrere, weiß ich nicht, die haben zum Beispiel Wassertropfen mit bestimmten Geräten fotografiert. Wasser, mit dem man geredet hat, dem man gesagt hat, gute Worte, in Gegenwart dieses Wassers gute Worte benutzt hat. Und hat das fotografiert und es gab wunderbare, schöne Kristalle. Und es gab dieselben Fotografien, mit wo man geflucht hat, wo man Schimpfworte gebraucht hat und diese Kristalle waren alle kaputt, alle zerstört. Man sagt ja auch manchmal, wenn jemand mit Blumen gut spricht, da ist was, ne? Da gedeihen die besser. Manche sagen, das ist Spuk und weiß ich was, aber passiert nicht vielleicht in der unsichtbaren Welt mehr, als wir denken? Und was da mit diesem Wasser passiert, der hat ein spezielles Gerät, womit er das testen kann. Mit dem bloßen Auge hätte er das nie gesehen. Aus dieser Erfindung, sag ich mal, oder dieser Entdeckung heraus, haben sich sogar Gruppen gebildet, die sich jeden Tag, wenn sie Wasser trinken, sagen Danke und an große Seen gehen und beten und weiß ich was alles, um einen guten Geist da reinzubringen. Aber ich wollte eigentlich das Beispiel nur damit sagen, dieser Mann brauchte ein bestimmtes Gerät, um das zu entdecken. Was brauchen wir noch mehr in uns, außer unseren normalen Augen, unseren normalen Empfindungen, unseren Gedanken, um Jesus noch mehr in uns zu entdecken? Es gibt ja Paulus zum Beispiel, der ja guten Sinnes war, als er die ganzen Christen da bekämpfte. Der hat auch nicht gemerkt, dass er was verkehrt machte. Bis Jesus dann vor ihm stand und sagte, stopp. Und ich dachte immer, Paulus wäre dann gleich aktiv geworden, aber immer mehr höre ich so. Er hat dann 3 Jahre, war er weg von der Öffentlichkeit, sage ich mal. Ich weiß nicht, was in den 3 Jahren mit ihm passiert ist. Wo er wahrscheinlich etwas ganz anders kennenlernen musste, als seine Aktivität, sein Schwung, sein Elan, sein Kämpfergeist. Der wurde 3 Jahre aus dem Verkehr gezogen. Bei Mose waren es sogar 40, ne? Der ja auch so ein Kämpfer war, um etwas anderes noch zu lernen. Mose musste 40 Jahre durch die Wüste. Wer will das von uns? Um wegzukommen von deinen normalen Empfindungen. Mose wollte für sein Volk kämpfen. Er war bereit, für sein Volk zu kämpfen. Und Gott sagt, nee, komm mal raus da. Du musst noch was anderes lernen. Was ist es, was uns manchmal noch fehlt? Im 1. Korinther 2, Vers 9, da wird ja immer wieder überhaupt im Römer auch, aber auch hier, Korinther 2, Vers 9, was Es steht ja schon geschrieben, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz je gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieb haben. Das hat Gott uns offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Denn wer weiß schon, was im Inneren eines Menschen vorgeht? Doch nur der Geist des Menschen selbst oder Gottes Geist. Also diese Ebene Gottes Geist zu erfassen, mit dem normalen Auge können wir oft manches gar nicht sehen. Wir haben nicht den Geist dieser Welt, sondern den Geist, der von Gott kommt, empfangen. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Geist der Welt? Ist ja nichts, muss ja nicht unbedingt was Böses sein. Im Geist der Welt, denke ich, aber ist, dass wir viel mehr auf äußere Dinge achten. Wie gesagt, geht's uns gut? Haben wir viele Freunde? Laufen die Geschäfte gut? Haben wir unser Auskommen? Was anderes können wir uns gar nicht vorstellen. Wenn Gott doch mit uns ist, funktioniert das alles. Der Geist Gottes scheint darüber hinaus zu gehen noch, dass es mir gut geht, auch wenn es knapp mal wird. Dass es mir gut geht, auch wenn es nicht läuft, wie ich denke. Dass ich innen drin die Ruhe und den Frieden habe und sage, ich bin in Gottes Hand. Ich weiß, bei einem Ehepaar, was mal sehr viel Not erlitten hat, gekündigt wurde, eine Zeit lang gar kein Geld hatte, weder von der Seite noch von der Seite, beschuldigt wurde von vielen Seiten, obwohl die viel für die Gemeinde getan hatten, viel für Gemeinde geopfert hatten. Auf einmal ging alles kaputt und die Frau sagte, ich gehe manchmal noch nicht mehr ans Telefon, wenn es klingelt, weil mir tun schon dann die Ohren weh, was ich wieder hören muss. Und dann erlebten sie, wie von ganz anderer Seite ihnen plötzlich da ein Lebensmittelpaket stand, sie sogar Theaterkarten geschenkt bekamen, dies bekamen. Und da dachte ich, toll, wie die das erleben. Ne? Da erleben sie auf einmal Gott ganz direkt, ganz hautnah, der sorgt für sie, obwohl es eigentlich gar nicht funktionieren könnte. Das möchte ich auch mal erleben, aber ich möchte nicht vorher das Tief erleben, ne? Es war ja wie bei Elia, der stand da oben auf dem Berg, der hatte eine Macht, Gott war mit ihm, da kam Feuer, wenn er wollte, da wurden die Priester umgebracht, er hatte eine Macht. Und dann saß er unterm Busch und alles war weg und hatte nur noch Angst und war nur noch am Bibbern und war darauf angewiesen, dass Gott ihm jetzt ganz neu begegnete. Und er hörte ihn erst gar nicht, bis Gott sagte, ich war nicht im Sturm, ich war auch nicht da, hier guck mal, ich schick dir Vögel, Tauben oder was ich das war, die werden dir Essen bringen. Da war nichts mehr von der großen Anhängerschaft und gar nichts mehr da. Und ich wünsche uns, dass wir dahin kommen, das wünsche ich mir und euch auch, dass wir unabhängig werden von dieser äußeren Situation. Dass diese Verheißung, dass Jesus sagt, ich bin immer bei euch, immer gilt. Dass wir vielleicht nur nicht das Ohr haben oder die Augen, um es zu sehen, in welcher Form er jetzt gerade bei uns ist, in welcher Form, wie Christian noch sagt, er uns jetzt gerade gebrauchen will. Und das kann bei jedem anders sein. Da können wir auch, glaube ich, keine Regel aufstellen. Bei dem einen geschieht es durch ein total schönes Wunder, durch dies oder jenes, bei dem anderen, dass er gestärkt wird im Leid, ich weiß es nicht. Ich wünsche uns nur, dass wir diese geistige Antenne kriegen, dass wir wirklich merken, Gott ist da und er führt und leitet uns, egal wo wir gerade stehen. Römer 8, Vers 5, weil da wird schon sehr oft der Unterschied eben gemacht zwischen unserem weltlichen Verstehen und geistlichen Verstehen. Und als ich neulich, wie gesagt, einem Moslem erklären wollte, wie das mit Jesus ist, dann merkte ich mittendrin, wird er das jemals verstehen? Kann ein normaler Mensch verstehen, dass Gott auf die Erde kam, für uns gestorben ist? Kann man nicht normal verstehen. Das hört sich ja an wie, weiß ich was, für irgendeinen Spuk. Das kann man nur auf geistlichem Wege wirklich erfassen, was das bedeutet hat. Die irdisch und selbstsüchtig gesinnt sind, jetzt will ich noch nicht mal sagen selbstsüchtig, dass wir alle Egoisten sind, sondern vielleicht selbstsüchtig auch in dem Sinne, dass wir denken, so wie ich es denke, müsste es sein, trachten nach dem, was irdisch ist. Die geistlich Gesinnten dagegen nach dem, was geistlich ist. Also es gibt da einen großen Unterschied anscheinend. Und ich wünsche uns, dass wir diese Antenne, diese Spur finden noch mehr, dass wir nicht nach unseren menschlichen Gedanken, nach menschlichem Verstand und Gefühl, ja vielleicht noch nicht mal nach meinem Erleben, gerade was ich erlebe, Gott beurteilen, sondern einfach immer wieder wissen, er ist da und er wirkt in uns. Dann brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht mehr groß was nach draußen aufsetzen und tun. Ich sag mal jetzt, wenn du eine Birne vom Baum pflückst, die Birne muss dir nicht sagen, ich bin eine Birne. Das sieht jeder. Und der Apfel muss nicht sagen, ich bin ein Apfel. Das sieht jeder. Müssen wir als Christen immer noch sagen, wir sind Christen? Oder sieht das jeder, weil Jesus ja mit uns ist? Dieses Ich bin bei euch ist für mich auch noch so, es gibt ja auch so Texte, wo es heißt, ich bin in euch, ich will in euch wirken. Nicht mehr ihr wirkt, sondern ich in euch. Und muss man dann noch groß sagen, hallo, hey, ich bin Christ, siehst du das nicht? Oder erleben das Leute einfach, da ist was. Können wir, und solange glaube ich, dass wir so bestimmte Dinge, wie Christian auch sagte, diese Leitung manchmal verstopft ist zu Gott, das kann sein, dass wir einem nicht vergeben können. Habe ich noch gegen irgendjemanden Groll? Ist da irgendwo noch ein bisschen, es geht mir jetzt nicht darum, dass wir schuften müssen und machen müssen, sondern nur mal hingucken, was kann die Leitung zu Gott noch verstopfen? Ist das, dass ich denke, ah, den sehe ich lieber gar nicht heute an, bin ja froh, wenn ich den nicht sehe? Ich muss nicht mit jedem dicke Freundschaft haben, aber habe ich noch Groll gegen irgendjemand? Oder andere Dinge, die vielleicht die Leitung verstopfen? Oder kann ich nicht den Mitmenschen einfach annehmen, so wie er ist? Was auch immer. Jeder kann mal bei sich gucken und forschen. Was? Oder bin ich zu sehr auf mein Wohlergehen erdacht? Ich weiß es nicht. Geht mir nicht das Ziel, was Jesus hier auf dieser Erde hat, dieser Kampf Gut und Böse, dass er sagt, ich will euch erretten. Ist uns das Wichtigste, Menschen zu retten oder dass wir errettet werden? Oder ist uns das Wichtigste, dass mir es gut geht, hier auf Erden? Es muss das eine das andere nicht ausschließen, aber das eine darf nicht vorrangig sein. Eine ist immer wieder gucken, um was geht's mir eigentlich? Wenn ich heute alles verliere, sage ich dann meinem Gott ab? Oder kann ich noch dazu stehen und weiß, er ist trotzdem da? Das wünsche ich uns, dass diese geistliche Leitung so stark wird wie ein Starkstromkabel, dass da wirklich wir getragen und gehalten werden. Amen. Ja, Jesus, dass du auf dieser Erde warst, uns gezeigt hast, wie Gott der Vater ist, dafür danke ich dir. Dass du uns aber auch nicht verlassen hast, sondern durch deinen Geist uns weiter begleitest und uns Türen öffnen kannst, die wir menschlich gar nicht, ja, manchmal sehen. Dass du in uns lebst, dass nicht wir diejenigen sein müssen, die schuften müssen und uns anstrengen, sondern einfach nur, wie es heißt, stehe vor der Tür und klopfe an, dass wir dich nur reinlassen und deine Gesinnung und deinen Geist in uns wirken lassen. Ich denke, dann können Dinge passieren, die wir uns gar nicht vorstellen können. Dass wir nicht versuchen, mit unseren kleinen Möglichkeiten immer noch alles hinzubiegen, sondern dich einfach wirken zu lassen. Und dran glauben, auch wenn es nicht unseren Vorstellungen entspricht, was gerade passiert, dass du wirkst, dass du da bist, dass du uns erfüllst und es nur um dich geht, weil du Größeres mit uns vorhast. Dafür danke ich dir. Amen.